So, ihr Lieben, wir schalten gerade um vom Ferienmodus in den Schulmodus, aber beim Predigen gibt es sowas nicht. Ich lese uns den Predigtext vor, 1. Thessalonicher 5, 14 bis 24. Wir ermahnen euch, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Ihr aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, da hätten wir sie doch schon mal. Die Checkliste, Überschrift, so lebt ein Christ. Vielleicht ist das auch ein verstecktes Sündenregister, sozusagen, aber im positiven Ton gehalten. Also, der christliche Leser oder Hörer, wir gehören ja jetzt gerade mal dazu, der soll sozusagen seine Lebensführung reflektieren, so lebe ich, und dann hier mit dieser Vorgabe vergleichen, Rückschlüsse ziehen und zu dem Ergebnis kommen mit der Frage, wo stehe ich? Erfülle ich diese Anweisung oder erfülle ich die nicht? Also, die Bibel sagt mir, wie ich sein soll. Und damit wären wir beim klassischen Missverständnis unseres Predigtwortes. Ich muss dazu sagen, steht jetzt leider nicht in meinem schönen Konzept, mir ist bei der Vorbereitung der Predigt an mir was klar geworden. Das ist ja manchmal ganz heilsam, ne? Ich predige ein bisschen heute für mich. Also ich bin nach außen hin so ein Typ, so im christlichen Milieu, in einem Hauskreis oder in einer Bibelstunde oder so sagen, Mensch, ein toller Text. Aber in mir versteckt, begleitet mich immer etwas, was sagt, das gefällt mir nicht. Und ich kann das nicht genau in Worte fassen, was es ist. Vielleicht sind es dieser Text, der voller Imperative ist. Tu das, sei so, geh das, geh da nicht hin, mach das, dieses, jenes. Und deswegen auch so mein Einstieg von dem klassischen Missverständnis, die Bibel sagt, was ich tun soll. Wir bleiben mal noch ein wenig auf dieser Straße, dass der Text sozusagen sagt, was ich tun soll. Wir bleiben mal ein bisschen dran und gucken, was da dran ist. Ich glaube aber, schon jetzt mal sagen zu können, wir landen irgendwie in einer Sackgasse. An einem Punkt kommen wir jedenfalls, wo wir nicht weiterkommen. Aber vielleicht muss man mal an den Punkt kommen. Also, wir gucken einfach mal so in den Text und sagen, weise ich die Unordentlichen zurecht, mache ich das. Tröste ich Mutlose, trage ich Schwache. Und die Antwort lautet dann so, naja, manchmal schon. Nicht immer. Text weiter. Bin ich geduldig gegen jedermann? Naja, ich bemühe mich. Aber wir sagen es mal so, es gibt ja Mutige und Ängstliche. Und wenn der Ängstliche schweigt, wo er eigentlich reden müsste, kann das für den Ängstlichen ja auch wie Geduld aussehen. Er sagt eben nichts aus Angst. Geduld ist es aber nicht. Und wenn wir das weiter jetzt so durchgehen, als Lebensanweisung, dann wird es komplizierter. Hier steht jetzt, keinem Böses mit Bösen vergelten. Dem Guten mit aller Kraft nachstreben. Und jetzt, seid alle Zeit fröhlich. Und da kommt mich dann so an der Stelle spätestens in Befremden an, wie bitteschön soll ich alle Zeit fröhlich sein? Das ist so, es kommen mir so Erinnerungen, dass ich bin so ein bisschen der Typ, der lächelnde Christ. So, der kommt immer gut rüber. Ist man da wirklich ehrlich? Wie sollten das gehen? Betet ohne Unterlass, auch nachts beim Schlafen, bei der Arbeit, beim Essen mit vollem Mund. Also ihr Lieben, ich will damit jetzt sagen, wenn unser Predigtwort eine Aufzählung von christlichen Normen ist, die wir manchmal gut, manchmal etwas und manchmal auch gar nicht erfüllen, dann können wir unsere Kirche, also den Laden hier, dicht machen. Zuerst mal so. Es ist unser Blick auf das Wort Gottes. Und da sage ich mal dazu, Gottes Wort ist keine Morallehre. Worum geht es denn hier? Es geht nicht um uns. Das war das große Missverständnis, die Sackgasse. Es geht in diesem Wort um Gott. In diesem Predigtwort, auch wenn es im ersten Hören so klingt, vernehmen wir keine Anweisung zum Handeln, sondern Verheißungen. Und zwar, wir vernehmen Verheißungen, wie Gott an seiner Gemeinde handelt. Das merken wir schon daran, wenn wir geübte Predigthörer sind, wissen wir, die biblische Botschaft will uns niemals deprimieren, sozusagen aufzeigen, wie ich bin und wie ich nicht sein sollte. Sie will uns inspirieren. Und genauso ist es hier. Also schauen wir mal auf uns. Sehen wir, das hatte ich ja ausgeführt, wie wir, wenn wir versuchen, so aufrichtig wie möglich zu sein, da sehen wir, wie wir hinter den christlichen Maßstäben zurückbleiben. Schauen wir aber auf Christus, erkennen wir, wie er in seiner Gnade dafür sorgt, dass die Gemeinde auf der rechten Straße bleibt und das Ziel erreicht. Und das richtet auf. Wieso kann ich das jetzt so sagen? Warum darf ich sagen, wir hören hier Verheißungen, wie Gott in der Gemeinde handelt? Wie komme ich darauf? Im letzten Vers steht, treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Ja, was tut denn der Herr an uns? Was macht er denn? Ich zähle es mal auf. Gott gibt den innerlich Haltlosen Halt, damit sie ihr Leben wieder in Ordnung kommen. Wenn ein Herz von Sünde verwüstet ist, dann schafft Gott wieder Ordnung. Und Gott ist es, der die Mutlosen tröstet, nämlich der Tröster, der Heilige Geist. Und die Schwachen, die werden von ihm nicht nur getragen, sondern gerade die Schwachen erhalten die Zusage, in euch Schwachen ist gerade in euch meine Kraft mächtig. Und wer ist denn geduldig gegen jedermann, wenn nicht Christus selber? Denn er straft unsere Sünde nicht, sondern er begegnet uns immer mit Vergebung. Und wer ist denn die Quelle aller Freude, seid alle Zeit fröhlich, wenn nicht der Herr? Und wer betet denn ohne Unterlass alle Zeit beim Vater für uns? Christus, unser Hohepriester. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Im ersten Teil der Predigt habe ich mit unserem menschlichen Vermögen auf dieses Wort geschaut. Und das ist mühsam. Im zweiten Teil jetzt habe ich mit dem, was Christus tut, auf dieses Wort geschaut und da hat das schon anders geklungen. Wir haben praktisch mit der Freiheit, der Gnade, die uns geschenkt ist, auf dieses Wort geblickt und da wird es zur Kraft und zur Freude. Denn wir sind dann nicht mehr Hürdenläufer, die je länger der Weg, desto höher die Barriere, die man überspringen muss. Wenn man durch die Gnade in das Wort Gottes schaut, hier steht Jesus und dahinter das Wort. Und ich schaue durch Jesus auf das Wort. Dann entsteht in der Ruhe des Glaubens ein Empfang. Und wir sehen, ich muss jetzt erstmal gar nichts machen, sondern ich sehe durch dieses Wort Gottes Geist an der Arbeit. Er ist an der Arbeit in seiner Gemeinde. Das sehe ich in diesem biblischen Wort. Und wer jetzt in der Beobachtung Gottes, wie er arbeitet, genau hinsieht und hinhört, natürlich hört er einen Wink. Also wenn einer, der zu Jesus gehört, geistesgegenwärtig im wörtlichen Sinn ist, der bemerkt diesen Wink, der heißt, komm mit, mein Kind, fass mit an. Die Arbeit tut Gottes Geist, die Verantwortung trägt er, aber er möchte mich uns beteiligen. Das geschieht, weil wir seine Kinder sind. Und mit diesem Wort Kinder denken wir an Eltern. Und das ist einfach so, dass Eltern die Verantwortung tragen, die sorgen dafür, dass das Familienleben seinen Lauf nehmen kann. Aber die Kinder werden natürlich je nach ihren Fähigkeiten von den Eltern mit einbezogen. Also, wenn wir etwas tun, was uns hier gesagt wird, es waren ja 22 Imperative, was man machen soll. Also wenn uns sowas gesagt wird hier, dann geht es nicht darum, dass wir das immer tun ohne Fehl und Tadel. Wir tun es natürlich, weil wir den Wink des Geistes Gottes gehört und gesehen haben. Und unser Predigtwort ist also eher keine Checkliste oder Sündenregister, sondern unser Predigtwort ist so etwas wie ein lächelnder Wink Gottes. Und das ist das Evangelium. Und das ist friedvoll zu wissen, ich arbeite mit Gott zusammen. Und Gott winkt uns. Aber ich glaube vor allem deshalb, weil er uns bei sich in seiner Nähe haben möchte. Und gemeinsam arbeiten stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das entlastet auch im Glauben so, entlastet das. Weil, was ist die Entlastung? Gott sorgt in aller unserer menschlichen Unzulänglichkeit doch dafür, dass sein Wille geschieht. Er geht auch uns zur Hand und wir ihm. Die Gemeinschaft mit Gott, um die es hier geht, ist, also die Gemeinschaft mit Gott in Jesus, die ist für Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, die Grundlage allen christlichen Handelns. Also wenn man sagt, ich tue was, ich lebe als Christ, dann geht das nur in Gemeinschaft mit Jesus. Und dieses gemeinsame Handeln, also als Christ leben mit Jesus zusammen, daran erinnert Paulus seine Gemeinde mit dem Wort Heiligen. Das schreibt er ja hier. Und Heiligen heißt besonders nehmen, einmalig, aussondern. Und wozu sind die Christen ausgesondert, wenn er schreibt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Die Christen sind ausgesondert für die Gemeinschaft mit Gott. Anders gesagt, ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Allgemeinplatz, wo man sagt, ja, das, sondern ich hoffe, dass, wenn ich das jetzt sage, die Freude wach wird, die Erinnerung daran. Und zwar, wofür sind wir ausgesondert? Du und ich, wir haben Anteil, und zwar für immer und ewig, am Heilswerk Christi. Du und ich, wir stehen unter dem Kreuz. Du und ich, wir sind in Versöhnung, in vollkommener Versöhnung mit Gott. Zwischen uns und dem Vater steht immer Jesus. Aber weil Paulus eben weiß, das ist in der Praxis der christlichen Gemeinden die ganzen Zeiten schon so gewesen, Paulus weiß, es ist den Erlösten, den vollkommen Erlösten, eben nicht so ganz einfach. Es geht irgendwie nicht so ganz und vollkommen aus der Gnade und der Erlösung zu leben. Und nicht selten stehen die Christen in der Gefährdung, zu dem, was Jesus getan hat, noch was dazu zu tun. Ich kriege die Erlösung, aber nur wenn. Und das ist nicht so einfach, ganz aus der Gnade zu leben. Und deshalb schreibt er diesen Satz. Er sagt, ich wünsche euch, das ist mein Herz, mein Gebet ist das, ich wünsche euch, dass ihr euch in eurem Geist lebenslang, was euch und Gott betrifft, allein und zwar auf nichts anderes, allein auf die Gnade verlasst. Und das meint dieser Satz hier, das Verlassen auf die Gnade. Er schreibt, er bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Unversehrt heißt ganz auf die Gnade, nichts anderes. Untadelig, ja, wodurch wird man denn untadelig? Durch die Gnade. Er bewahre euch in der Gnade, bis Jesus wiederkommt. Zur Erinnerung, wenn wir einmal vor Jesus stehen, vielleicht wird es sein, wenn wir diese Erde verlassen und Gott uns ruft oder wenn Jesus wiederkommt. So oder so stehen wir in kurzer Zeit vor Jesus, sind nur ein paar Jahre noch, oder Tage oder Wochen oder vielleicht ein paar Jahrzehnte, aber wir stehen bald vor Jesus. Und was meint ihr denn, wenn man vor Jesus steht, was man dann noch braucht? Nichts. Nur eines, Gnade. Und darum geht es hier. Wir brauchen vor Christus Gnade. Und deshalb brauchen wir auch hier aus nichts anderem unsere Kraft, Freude und Zuversicht zu schöpfen, als eben aus der Gnade. Und wie gesagt, unversehrt bleiben und untadelig vor Gott sein, das bedeutet nicht perfekt in der Lebensführung, das hat damit gar nichts zu tun. Unversehrt und untadelig vor Gott bedeutet, ich verlasse mich nur auf Jesus. Dann bin ich vor Gott untadelig. Wenn ich irgendwie mich noch auf mich verlasse, bin ich nicht untadelig. Auf Jesus verlassen, das ist untadelig. So, zum Schluss. Also untadelig und unversehrt durchs Leben gehen kann. Ob wir Menschen das schaffen, wenn man sich so ganz auf die Gnade verlässt. Und die Antwort heißt nein, das schaffen wir nicht. Aber es geht auch in diesen letzten Dingen nicht um unsere Kraft. Es kann sein, dass wir schaffen das wahrscheinlich nicht. Da bräuchten wir eigentlich Jesus und Gottes Geist nicht, wenn wir es selber schaffen. Aber es geht zur Erinnerung nochmal, wie am Anfang auch hier, bei dem Unversehrten und Untadelig, nicht um uns, es geht um Jesus, unseren Herrn. Und deshalb ist eigentlich die Frage, ob wir bis zuletzt untadelig und unversehrt bleiben können, die ist töricht. Diese Frage ist ja schon beantwortet. Wir werden bleiben. Und zwar, weil die größten, und zwar unsere größten Widerstände, die hier drin sind und auch um uns herum, die größten Widerstände zerrinnen an der Liebe Gottes. Warum ich euch das sagen darf und warum ich darin gewiss bin? Weil die kleinste Zusage Gottes immer größer ist als der stärkste menschliche Zweifel alle menschlichen Zweifel zusammengenommen. Und deshalb die Frage, wird uns Gottes Vaterliebe bei der Gnade unseres Herrn Jesus halten? Und da ruft uns dieses Predigtwort fröhlich zu. Natürlich, ja. Ja, du Ängstlicher. Ja, du Kleinmütiger. Ja, du Stolzer. Ja, der du denkst, du bist im Glauben schwach. Ja, der du nicht immer fröhlich bist. Ja, der du manchmal untreu im Gebet bist. Ja, der du vergesslich bist im Danken. Ja, das ist der Schlusssatz. Ja, er wird dich bei der Gnade Jesu halten. Ich zitiere, treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.